Heilung wird kommen. Ich werde mit Ihnen heute einen Themenkomplex besprechen, der für uns alle von größter Wichtigkeit ist, weil er unser aller Leben betrifft. Wir alle haben auf die eine oder andere Art und Weise schon mal mit Krankheiten zu tun gehabt. Manche eher selten, wohingegen andere von chronischen oder immer wiederkehrenden Leiden befallen sind. Und im Endeffekt ist es so, dass man sich kaum noch an eine Zeit vollständiger Gesundheit zurückerinnern kann. Seit ich am 1.7.23 bei meinem aktuellen Arbeitgeber unter Vertrag bin, muss ich mich lediglich einmal für 2 Arbeitstage krankschreiben lassen. Das war vor etwa 3 Wochen. Ist nicht so, dass ich durchgängig gesund gewesen wäre, aber praktischerweise für meinen Arbeitgeber bin ich immer am Wochenende krank geworden und konnte dann am Wochenende aus der Ruhe die Kraft schöpfen und am Montag wieder zum Dienst erscheinen. Rückblickend habe ich aber leider festgestellt, dass ich diese relative Gesundheit, zumindest wenn man das Maß der Krankschreibung anlegt, die meiste Zeit für selbstverständlich angenommen habe. Aber an diesen beiden Tagen ging es mir tatsächlich so schlecht, dass ich bereits in der Nacht meinem Chef und meinem Kollegen per SMS bzw. WhatsApp Bescheid gesagt habe. Und erneut bewahrheitete sich das alte Sprichwort, Gesundheit schätzt man erst, wenn man es verloren hat. Nun, sofort beginnt man sich im Internet zu informieren und nach Methoden der Heilung zu suchen. Das Problem, wenn man seine Symptome googelt, ist natürlich offensichtlich. Die Qualität der Informationen variiert teilweise sehr stark und man bekommt eine Vielzahl von möglichen Diagnosen. Von Mangelerscheinungen über Infektionskrankheiten bis hin zur defekten Zylinderkopfdichtung. Unzählige Quellen überbieten sich in der Betonung der eigenen Seriosität oder ergehen sich darin, die Seriosität anderer zu diffamieren. Die Prädikate anerkannte medizinische Institution oder die wohlbekannten Experten sind spätestens seit Corona bis zur Bedeutungslosigkeit inflationiert durch wirtschaftliche und politische Interessen und was sonst noch dahinter stecken mag. Oder man geht zum Arzt, um dann nach mehrstündiger Wartezeit schließlich 3 Minuten aufgewendet zu bekommen, wo der Arzt mich fragt, was ich habe, und mir dann ein Medikament verschreibt, was gegen eine Sache helfen soll, dafür aber dutzende Nebenwirkungen aufweist. Es ist also wichtig, dass wir unseren Arzt mit Sorgfalt und unter Gebet auswählen. Ein paar Eckpunkte wären, fragt der Arzt auch nach, klärt der Arzt mich über die Risiken auf der möglichen Behandlung, nimmt er sich, wenn ich ihn dann endlich mal erreicht habe, auch Zeit? Oder man fragt vertraute Personen um Rat, die halt dann basierend auf ihren eigenen Erfahrungen wohlgemeinte Ratschläge erteilen und Behandlungen vorschlagen. Nun, alle diese Anlaufstellen können hilfreiche und wichtige Informationen liefern. Und je nach Schwere der Erkrankung ist es auch nicht allzu tragisch, wenn man sich zunächst mal mit Hühnersuppe und Hausmitteln therapiert und erst am nächsten Tag zum Arzt geht. Allerdings sollte für uns ein Ansprechpartner an erster Stelle stehen. Und das natürlich Gott. Schlagen Sie auf 1. Petrus 5,7. 1. Petrus 5,7, die Bibelstellen heute aus der Luther 84, außer wenn ich was anderes anmerke. Erster Petrus 5,7, wo hier steht, alle eure Sorge, und eine Krankheit ist eine Sorge, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich möchte uns alle mal dazu auffordern, genau zu beobachten, wann wir uns schließlich Gott zuwenden, wenn wir krank sind oder ein Gebrechen oder irgendein Zipperlein haben. In den folgenden Minuten werden wir uns eingehend mit den Informationen auseinandersetzen, die uns in Gottes Wort, der Bibel, offenbart sind. Und das tun wir, um einen besseren Umgang mit unserem individuellen Leiden zu erzielen. Gestützt habe ich meine Recherche für diese Split-Predigt auf unsere englischsprachige Broschüre Sickness and Health, What the Bible Tells Us, also auf Deutsch etwa Krankheit und Heilung, was die Bibel uns sagt, mit deren Übersetzung unser Team auch gerade begonnen hat. Wer nicht so lange warten möchte, es gibt eine Predigtserie von Norbert Link mit dem Titel Krankheit und Heilung, eine 4-teilige Serie, ich denke etwa 10 Jahre alt. Die sagt da alles darüber aus, denn das Thema sprengt absolut den Rahmen einer Split-Predigt, einer einzelnen Predigt. Und es gibt auch noch viele andere gute Predigten und Kurzpredigten, auch von Herrn Schell, von Herrn Richter, von Herrn Sperzel. Gehen Sie einfach bei YouTube und geben Sie einen auf Posten stehen und Krankheit oder Gesundheit oder Heilung und dann bekommen Sie alles ganz schnell angezeigt. Nun, wer die Bibel kennt, der weiß, dass Gott unser Arzt ist. Aber lesen wir den Vers mal in voller Länge, um ein paar grundlegende Prinzipien zu erfassen, in 1. Mose 15. 1. Mose 15 und wir lesen Vers 26. 1. Mose 15, 26. Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze? So will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Ich bin der Herr, dein Arzt. Sie können sich zunächst mal ein paar Fragen notieren, die Sie sich nach eingehendem Studium selbst beantworten können, wenn Sie die Lehren der Bibel als Grundlage nehmen. Man könnte fragen, ist es normal, krank zu sein oder mal krank zu werden? Ist Krankheit nur eine Frage von Zeit und Zufall? Oder weiß Gott ganz genau, wie es um unsere Gesundheit bestellt ist? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde und ist Krankheit die Strafe dafür? Haben Sie oder jemand, den Sie kennen, einmal Heilung erfahren? Und wenn das der Fall ist, worin liegt diese Heilung begründet? In welchem Zusammenhang mit Krankheit und Heilung steht der Glaube? Ist es der Glaube allein, der uns heilt, oder sind wir auch aufgefordert zu handeln? Befassen wir uns mit dem Thema Krankheit. Wenn wir nach weltlichen Definitionen von Krankheit suchen, dann finden wir Folgendes. Störung der normalen Funktion eines Organs oder Körperteils, auch des geistigen und seelischen Wohlbefindens. Depression ist definitiv eine Krankheit, so wie die Bibel das auch definieren würde. Und zweitens, Zustand des Krankseins. Das ist die klassische Krankheit. Analog dazu können wir in der Bibel das erste Mal in 1. Mose 3 von Krankheit lesen. Können Sie schon mal aufschlagen? 1. Mose 3. Gott hatte Adam und Eva eindeutig befohlen, nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Und sie gehorchten Gott nicht und unterwarfen sich stattdessen Satan, indem sie von diesem Baum aßen. Das bedeutet, dass sowohl Satan als auch Adam und Eva schuldig waren. Und danach sprach Gott das Urteil über sie und über Satan, der Eva verführt hatte, dazu, dass sie Gottes Gebot übertritt. Wir lesen, dass der Urteilsspruch über Eva nicht nur Konsequenzen für sie persönlich, sondern für alle Frauen haben würde. In 1. Mose 3, 16, diesmal aus der Schlachterbibel, steht: Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Das hebräische Wort für Schmerzen lautet Ezeb, E-Z-E-B, und kommt im Alten Testament 7-mal vor. Übersetzt wird es entweder mit Anstrengung, Schmerz, Mühsal, Mühe, Gefäß und kränkend. Wir sehen also, dass die Bibel die Schmerzen während der Schwangerschaft mit dem Zustand einer Krankheit assoziiert. Schlagen Sie auf Jeremia 4, Kapitel 1, Vers 31. Jeremia 4, Vers 31, diesmal auch aus der Schlachterbibel. Wo wir lesen: Denn ich höre ein Geschrei wie von einer, die in Wehen liegt, einen Angstruf wie von einer, die zum ersten Mal Mutter wird. Das Wort Wehen ist die Übersetzung des hebräischen Wortes Chalah, C-H-A-L-A-H. Das kommt 71 Mal im Alten Testament vor und wird laut Strongs in der Elberfelder Bibel 20 Mal mit krank übersetzt. Die anderen Übersetzungen stehen alle im Zusammenhang mit Leid, Mühsal, Erschöpfung, Schmerzen, Schwachheit etc. Ich gebe noch mal ein paar Verse, die Sie später nachschlagen können. Sie finden dieses Wort auch in 1. Samuel 19, 14, in 1. Samuel 30, 13, in 1. Mose 48, 1 und in Jesaja 33, 24. Wir stellen also fest, dass das hebräische Wort Chalah wörtlich krank bedeutet. Wir haben gesehen, dass dieses Wort für eine Frau in den Wehen angewandt wird. Nun, zunächst mal sind Schmerzen, Qualen und Wehen in der Schwangerschaft die Folge der Sünde, aber es war Evas Sünde. Evas weibliche Nachkommen haben sich diese Krankheit nicht aufgrund individueller Sünden selbst zuzuschreiben. Krankheit in Anführungszeichen. Diese Schmerzen werden auch nicht geheilt, denn sie werden immer Teil einer Schwangerschaft sein. Was können wir daraus ableiten? Erstens, Krankheit ist nicht notwendigerweise das Ergebnis individueller Sünde. Und zweitens, nicht jede Krankheit wird in diesem Leben geheilt. Diese bei der Schwangerschaft auftretende Krankheit ist jedoch eine Beeinträchtigung, eine Funktionsstörung, die zeitlich begrenzt ist. Denn in Johannes 16, 21 lesen wir in der revidierten Lutherbibel 2017: Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Diese eben vorgelesene Episode in 1. Mose 3 zeigt, dass die Krankheit durch die Sünde und letztendlich durch den Einfluss Satans in die Welt gekommen ist. Außerdem, dass Krankheit nicht Notwendigkeit die Folge individueller Sünde ist, der eigenen Sünden. Und vorübergehende Krankheit oder Leiden kann die Konsequenz der Handlung anderer sein. Man könnte jetzt zum Beispiel an Umweltsünden denken. Umweltsünden, die von einem Konzern oder einem Land oder einem Individuum begangen werden, wo irgendjemand unverschuldet darunter leiden muss. Die Bewohner des Landes, die Anwohner. Natürlich verstehen wir auch, dass Krankheiten nicht immer eine Strafe bedeuten, sondern aus vielerlei Gründen auftreten können, über die wir noch sprechen werden, unter anderem Korrektur. Wenden wir uns mal dem Neuen Testament zu und lesen eine Stelle in Johannes 9, um das zu verdeutlichen. Schlagen Sie auf Johannes 9 und wir lesen die Verse 1 bis 3. Johannes 9, angefangen in Vers 1. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Nun, wenn jetzt jemand also lehrt und will ihnen erzählen, dass Krankheit immer das Resultat der Sünden des Kranken ist, dann ist diese Lehre eindeutig unbiblisch und verkehrt. Die Bibel bietet uns zahlreiche Beispiele bei sorgfältigem Studium, von denen wir Prinzipien ableiten und Gottes Handlungsweise erkennen können. Denken wir an David und Bathseba. Schlagen Sie auf 2. Samuel 12. 2. Samuel 12 und die Verse 13 bis 14 und Vers 18. 2. Samuel 12, angefangen Vers 13. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Und David suchte Gott um des Knäbleins Willens und fastete, und wenn er heimkam, lag er über Nacht auf der Erde. Er demütigte sich vor Gott, weil er wusste, was er falsch gemacht hatte. Da traten herzu die Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde, aber er wollte nicht und aß auch nicht mit ihnen. Am siebten Tage aber starb das Kind. Es ist eindeutig, dass die Krankheit und der Tod des Kindes nicht die Folge irgendeiner Sünde dieses Kindes waren. Jedoch, Sünde war im Spiel. Aber die Sünde war nicht die Sünde des Kindes, die dazu führte, dass es krank wurde und schließlich starb. Vielmehr war es eine Strafe für Davids sündhaftes Verhalten, wodurch Gott in Verruf gebracht wurde und das sogar in Mord gipfelte. Aber wir müssen uns immer vor Augen halten, dass auch dieses Kind eine neue und wunderbare Chance im großen weißen Throngericht erhalten wird, um ein langes Leben zu führen, ohne Leiden und die Möglichkeit, Gottes Weg zu beschreiten haben wird. Und bezüglich des Leidens, das dieses Kind unverschuldet erleben musste, lesen wir Folgendes in Römer 8, Vers 18. Schlagen Sie auf Römer 8, Vers 18. Wo wir lesen, das kennen wir alle: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Eine weitere Lektion über Ursprung und Sinn von Krankheiten erteilt uns Paulus. Wir schlagen ein bisschen weiter vor zu 2. Korinther 12. 2. Korinther 12 und wir lesen die Verse 7 bis 10. 2. Korinther 12, Vers 7. Und damit ich mich nicht wegen der hohen Offenbarung überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten und Verfolgungen um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Es ist eindeutig, dass diese Krankheit, womöglich Malaria, nicht das Resultat einer individuellen Sünde von Paulus war. Als Verursacher wird hier eindeutig Satan identifiziert, aber Gott hat es aus einem bestimmten Grund zugelassen und Paulus Zeit seines Lebens nicht geheilt. Der Grund, warum Gott diese spezielle Krankheit zuließ, war, dass sich Paulus nicht überheben sollte. In Apostelgeschichte 9,16 lesen wir von einer anderen Begebenheit, bei der Paulus, diesmal zeitlich begrenzt, mit einer anderen Krankheit geschlagen wurde. Und Gott nennt an dieser Stelle auch eine völlig andere Begründung. Wir lesen dort: Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Paulus sollte verstehen und erkennen, wie viel Leid er auf seinem Weg ertragen musste. Christus sagte, dass er, als er Saulus berief, dass Saulus erfahren müsste, was es heißt, für den Namen Christi zu leiden. Das deutlichste Beispiel dafür, dass nicht jede Krankheit das Ergebnis individueller Sünden sein kann, ist Jesus Christus selbst. Er hat aus unendlicher Liebe heraus zu uns unsere Sünden auf sich genommen. Und er hat dies getan, damit wir heute Heilung erfahren können. Wir wissen, dass Christus niemals gesündigt hat. Und doch lesen wir in Jesaja 53 folgende Episode, Jesaja 53 und die Verse 3 bis 4. Jesaja 53, angefangen in Vers 3. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt war und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Das für eine Einstellung. Aber das sollte uns klar machen, dass wir niemals, absolut niemals, irgendjemanden dafür verurteilen können und sollten, dass er krank ist und in der Annahme, dass er für seine Sünden von Gott gestraft wird. Wir würden uns damit Gottes Urteilskraft aneignen und meinen zu wissen, warum diese Person krank ist und zu wissen, warum diese Person nicht geheilt wird. Die Bibel gibt uns einige Beispiele von gerechten Menschen, die krank geworden sind und teilweise auch an dieser Krankheit verstorben sind. In Apostelgeschichte 9, 36 bis 37 lesen wir zum Beispiel von Tabitha. Tabitha wurde zunächst krank und verstarb dann an der Krankheit. Apostelgeschichte 9, Vers 36: In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Reh. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Aber Gott hatte beschlossen, an ihr seine Herrlichkeit zu erweisen. Und ebenso wie die Autorität und Vollmacht seiner Predigerschaft, denn in Vers 39 bis 42 lesen wir weiter: Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich dem Leichnam zu und sprach: Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppe bekannt, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Auch Elisa wurde krank und starb. Gehen wir zurück ins Alte Testament. 2. Könige 13, beginnt in Vers 14. 2. Könige 13. Wo wir lesen in Vers 14: Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Und Elisa starb und man begrub ihn. Und weiter in Vers 21, das war gerade Vers 20: Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Räuberschar, und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Als aber der Mann da hineinkam und die Gebeine Elisas anrührte, da wurde er lebendig und stellte sich auf seine Füße. Diesmal aus der Elberfelder Bibel. Um also das Thema Krankheit nochmal zusammenzufassen: Krankheit kann verschiedene Gründe haben, die nicht notwendigerweise mit uns oder mit unserem Verhalten zu tun haben. Nichtsdestotrotz ist es unsere Verantwortung, Gottes Gesetzen und Weisungen zu folgen, um Krankheiten auszuschließen, die tatsächlich eine Folge unseres Verhaltens oder unserer Sünden wären. Wenn man Tabak raucht, dann kann das sowohl automatisch als auch Bestrafung für die Sünde, wenn man sie als Sünde erkennt, zu vielerlei Krankheiten führen. Ebenso, wenn man unreine Tiere wie Schweine oder Meeresfrüchte oder Insekten verzehrt. Insekten, der neue Trend. Neben physischen Sünden müssen wir natürlich auch geistliche Sünden vermeiden, da auch diese mit Krankheit bestraft werden könnten. Wenn wir den Zusammenhang zunächst nicht erkennen, dann dürfen wir nicht verzweifeln, sondern wir müssen unseren Glauben unter Beweis stellen, dass Gott unser Heiler ist, der uns zu seiner Zeit auch heilen wird. Es gibt keine Garantie darauf, dass diese Heilung während unseres physischen Lebens geschieht. Aber wir sollten niemals aufgeben, daran zu glauben, dass Gott in diesem Fall seine Gründe hat. Diese Gründe dienen nur zu unserem Besten. Aber bedeutet das jetzt, dass unsere Heilung ausschließlich übernatürlich geschehen muss und dass wir keinen physischen Anteil an unserer Heilung haben? Befassen wir uns mit Heilung. Die Vorstellung, dass wir gar nichts tun sollten, wenn wir krank sind und einfach darauf warten, dass Gott für uns alles tut, ist nicht biblisch. Betrachten wir die Worte Gottes in Hesekiel 30 und lesen wir Vers 21. Hesekiel 30 und Vers 21, das ist natürlich figurativ, aber Gott macht hier ein Prinzip klar, das erkennen wir daran, dass er diesen Vergleich benutzt. Hesekiel 30 und Vers 21, wo wir lesen, du Menschenkind, ich habe den Arm des Pharaos, des Königs von Ägypten, zerbrochen und siehe, er ist nicht verbunden worden, dass er wieder heil werden könnte, auch nicht mit Binden umwickelt, dass er wieder stark werden würde und ein Schwert fassen könnte. Das vermittelte Prinzip hierbei lautet wie folgt. Wenn wir verletzt sind, dann müssen wir etwas unternehmen, um unsere Verletzungen zu heilen. Wir müssen uns durch Gebet und gegebenenfalls Fasten der Hilfe Gottes auch versichern, der sie uns zu seiner Zeit gewähren wird. Aber es ist auch unsere Eigenverantwortung, an diesem Heilungsprozess mitzuwirken. Als König Hiskia von dem Propheten Jesaja mitgeteilt wurde, dass er sterben würde, flehte Hiskia innig zu Gott um Genesung. Gott antwortete ihm, dass er sein Leben um weitere 15 Jahre verlängern würde. So viel zum Part Gottes, den Hiskia ja unmissverständlich in dessen Hände gelegt hatte. So, jetzt habe ich das auch mit den Seiten. Und wie gesagt, Hiskia hatte seine Heilung Gottes Hände gelegt und das war's dann. Gottes Zusage bewirkte allein und ausschließlich übernatürliche Heilung? Selbstverständlich. Daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Aber dennoch wollte Gott doch etwas verstanden wissen. Es gibt einen Teil, den wir beitragen müssen. Und dazu müssen wir diesen Teil natürlich erkennen oder eruieren. Und das müssen wir in der festen Zuversicht auf Gottes übernatürliche Heilung auch tun. In Jesaja 38,5 lesen wir, dass Jesaja dem König die Zusage Gottes mitteilte, dass er sein Gebet erhört hatte. In den folgenden Versen können Sie, empfehle ich Ihnen durchzulesen, ein bewegendes Dankeslied des Königs an Gott lesen. Aber beachten Sie, was Jesaja unter Inspiration in Kapitel 38, Vers 21 tat. Und Jesaja sprach, man solle ein Pflaster von Feigen nehmen und auf sein Geschwür legen, dass er gesund würde. Und lesen wir auch die Parallelstelle in 2. König 20,7. Brauchen Sie nicht aufschlagen, lese ich Ihnen vor. 2. Könige 20,7. Und Jesaja sprach, bringt her ein Pflaster von Feigen. Und als sie das brachten, legten sie es auf das Geschwür und er wurde gesund. Wie gesagt, die Heilung übernatürlich von Gott. Aber das Pflaster aus Feigen hatte höchstwahrscheinlich eine lindernde Wirkung, die diesen Prozess unterstützte. Das bringt mich nun zu Medikamenten und Heilmitteln. An dieser Stelle möchte ich aus dem Leitartikel von Herrn Thilo Hahnstein vom 23.07. zitieren. Hier lesen wir, Gott hat den Menschen für Heilung von vielen Krankheiten alle möglichen Pflanzen und Kräuter gegeben. Die Bibel gibt uns einen kleinen Einblick, dass es im Alten wie im Neuen Testament Ärzte gab. Die Bibel berichtet zwar nur wenig über Heilung mit Kräutern und anderen natürlichen Substanzen, dennoch gibt es Berichte darüber und wir mögen davon ausgehen, dass kompetente Ärzte sich Naturheilmittel oder Salben und Öle zunutze gemacht haben. Jesaja 1, Vers 6 zeigt, dass Öl zur Linderung benutzt wurde. Lukas 10, 3 und 4, 34 zeigt, dass Öl und Wein zur Desinfektion und zur Behandlung von Wunden benutzt wurden. Aber auch die Behandlung mit natürlichen Salben und Balsam war bekannt. Vergleichen Sie Jeremia 8,22 und Offenbarung 3,18. So lesen wir auch, haben wir gerade getan, von einem Pflaster aus Feigen bei Geschwüren, um Heilung zu erzeugen. Sodann werden auch Blätter von allerlei fruchtbaren Bäumen, die in der Zukunft als heilendem Arznei benutzt werden. Es wird sogar behauptet, dass Granatäpfel viele verschiedene Krebsarten heilen könnten. Aber sie sollen auch für die Wundheilung sehr hilfreich sein. Und es gibt über 1000 verschiedene Kräuter und Pflanzen, die helfen können. So viel zu dem Editorial. Wir wissen aber alle, dass das Thema Heilmittel eine echte Herausforderung ist. Zunächst mal ist nicht jedes Präparat zur Heilung gedacht. Wenn jemand an Eisenmangel leidet, dann muss er etwas einnehmen, um diesen Mangel zu beheben. Die Ursache bleibt davon aber unberührt und ähnlich verhält es sich mit Insulin. Die mangelnde Fähigkeit der Bauchspeicheldrüse, diesen Stoff zu produzieren, wird dadurch nicht behoben. Es kann möglich sein, dass man diesen Stoff ein Leben lang substituieren muss. Es ist notwendig, anzuerkennen, dass es unsere eigene Verantwortung ist und dass wir unseren physischen Anteil leisten müssen, damit wir die Auswirkungen der zugrunde liegenden Krankheit selbst etwas minimieren können. Gleichzeitig muss man aber weiter in der Gewissheit und im Glauben daran, dass Gott vollständige Heilung gewähren kann, den gesamten Prozess in seine Hände legen. Und man darf hier nicht aufgeben. Denn auch wenn Gott uns in diesem Leben nicht vollständig heilen mag, so tut er das aus gutem Grund. Und das Ende dieses Leidens wird im Reich Gottes kommen. Schlagen Sie auf Matthäus 6,33. Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Lukas, Markus, Matthäus. Diesmal aus der Einheitsübersetzung. Suchet aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere hinzugegeben. Das lässt sich genauso auf unsere Gesundheit anwenden. Aber wir müssen natürlich nach Kräften daran mitwirken, unsere Fähigkeiten für Gottes Werk zu bewahren, an dem wir alle in dieser Zeit mitwirken sollen. Wie sieht es aber mit anderen Medikamenten oder Mitteln aus, die zu tatsächlicher Heilung führen oder führen sollen? In dieser von Satan beherrschten Welt, in dieser im wahrsten Sinne des Wortes Krankenwelt, ist es immer schwieriger, ein echtes Heilmittel zu finden. Hierzu ein Einschub, eingeleitet mit einem Zitat. Francis Bacon sagte einmal, das Heilmittel ist schlimmer als die Krankheit. Das sogenannte Gesundheitswesen in Anführungszeichen ist zu einem Geschäft verkommen, das auf kranke Kunden angewiesen ist. Mit gesunden Kunden verdienen die kein Geld. Oftmals werden lediglich Symptome behandelt und keine Ursachen. Das ist wie wenn das Lichtchen im Auto leuchtet, das Öl nachgefüllt werden muss und ich drehe das Birnchen raus. Das Lichtchen ist aus. Die Pharmaindustrie ist teilweise ein hochkriminelles Kartell, getrieben von Gier und Profit. Ich möchte an dieser Stelle ein Zitat von Herrn Hauptkommissar Jürgen Dolater einfließen lassen, welches er vor über 14 Jahren in der Sendung Pelzig-Helzig gesagt hat. Dolater war Sprecher des Bundes der deutschen Kriminalbeamten mit dem Fachgebiet Wirtschaftskriminalität und Korruption. In demselben Format hat übrigens auch mal Horst Seehofer gesagt, Horst Seehofer sagte, die, die entscheiden, werden nicht gewählt und die, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Aber Herr Dolater sagte, die Strukturen der Gesundheitsbranche sind einer organisierten Kriminalität zuzurechnen. Und man fragt sich, warum in diesem Bereich so wenig vorgegangen wird. Die Gesundheitslobby ist zu stark. Die Pharmaindustrie hat die Politik im Griff. 12 Jahre nach dieser Aussage haben wir alle gesehen, wie rigoros der Staat Hand in Hand mit Medien, mit Big Pharma vorgehen kann, als damals die sogenannte Corona-Pandemie bekämpft wurde mit den Maßnahmen. Nun, man darf gespannt sein, ob es zu Konsequenzen für die Verantwortlichen im Zuge einer Aufarbeitung der Maßnahmen kommt oder ob durch die RKI-Dokumente lediglich ein paar Bauernopfer zu Fall kommen und danach trotzdem noch gut versorgt sind. Und die Untauglichkeit der verschiedenen Impfungen, die angeboten wurden als Heilmittel, ist immer mehr Menschen bewusst mittlerweile. Und ebenso die Tatsache, dass die zu erwartenden Nebenwirkungen überhand nehmen. Googeln Sie mal plötzlich und unerwartet. Ein paar Jahre zuvor hatten wir die noch etwas unbeholfenen Versuche dieser Kartelle bei der Vogelgrippe, bei der Schweinegrippe und zahlreichen anderen sogenannten Pandemien. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, der kann in der Geschichte weiter zurückgehen und stößt auf eine Unzahl an Skandalen, die im Großen und Ganzen ohne weitere Konsequenzen blieben. Im Jahr 2009 wurde Pfizer zu der Rekordstrafe von 2,3 Milliarden Dollar verurteilt, wegen illegaler Marketingpraktiken und Bestechung von Ärzten. Es ging um das Schmerzmittel Brexta, das für die Anwendung vermarktet wurde, obwohl es überhaupt keine Zulassung der FDA gab, der amerikanischen Lebensmittel- und Medikamentenbehörde, Gesundheitsbehörde. Aber gehen wir weiter zurück. Zwischen 2009 und zurück bis 1961 listet Wikipedia und Wikipedia, ne, Sie wissen es, Wikipedia allein listet 24 Vorfälle auf, in denen tödliche oder potenziell lebensbedrohliche Medikamente auf den Markt gebracht wurden, nur um wieder zurückgenommen zu werden. Und das sind nur die Fälle, die mit Konsequenzen belegt wurden. 1961/62 wurden Deutschland und die Welt von dem Contergan-Skandal erschüttert. 300 Millionen Tabletten dieses Beruhigungsmittels wurden verkauft. Bei schwangeren Frauen konnte das Mittel schwere Missbildungen beim Neugeborenen hervorrufen, wovon etwa weltweit 10.000 Menschen schwere Schäden davontrugen. Und etwa die Hälfte dieser Menschen ist verstorben. Und Hersteller dieses Präparats war das Pharmaunternehmen Grünenthal. Nun, Sie werden nicht glauben, wer der CEO von Grünenthal war. Ein gewisser Dr. Otto Ambros, ehemaliger Manager der EG Farben und in den Nürnberger Prozessen wegen Kriegsverbrechen verurteilt. Keine 15 Jahre vorher. Und er war nicht der einzige Kriegsverbrecher aus dieser Riege, der 10 Jahre nach dem Krieg wieder einen Vorstandsposten einer Pharmafirma hatte. Fast alle der leitenden Manager dieses Konzerns machten im Nachkriegsdeutschland wieder Karriere. Weitere Namen in dem Zusammenhang sind zum Beispiel Fritz Thermeer und Karl Grauch. Die Ursprünge der heutigen Pharmaindustrie gehen bis vor den Zweiten Weltkrieg zurück. In Deutschland herrschte das IG Farben-Kartell. In den USA die von Rockefeller gegründete Standard Oil. Beide Konzerne erwirtschafteten enorme Gewinne und hatten enorme Macht vor und während dem Krieg. Und aus ihren Teilen ging letztendlich der Großteil der heutigen Pharmaindustrie, wie wir sie kennen, hervor. Pharma steht sogar in der Bibel. Das Wort Pharmakeia. An drei Stellen im Neuen Testament finden Sie das Wort Pharmakeia im griechischen Text. Es wird von Luther durchgehend mit Zauberei übersetzt. In einigen englischen Bibeln steht interessanterweise Drugs, also Drogen, oder Drug Sorcery, also Drogenzauberei. Und hierbei wird auch deutlich, was diese Industrie produziert. Gefährliche, süchtig machende Drogen. Diese Stellen können Sie später nachlesen, das ist Galater 5,20, Offenbarung 9, Vers 21 und Offenbarung 18, Vers 23. Passend dazu hat Aldous Huxley, der Autor von Schöne neue Welt, wohl einmal gesagt, die Erforschung der Krankheiten hat so große Fortschritte gemacht, dass es immer schwerer wird, einen Menschen zu finden, der völlig gesund ist. So viel dazu. Wir sehen also, dass unser Anteil am Heilungsprozess notwendig ist. Und das heißt natürlich auch mit Umsicht vorgehen, zum Arzt gehen, fragen, ist das die einzige Sache, was hat das für Nebenwirkungen? Wir müssen wissen, in welcher Welt wir leben. Geistlich ist es an uns, Glauben und Vertrauen zu zeigen. Und physisch müssen wir mit Besonnenheit, aber ebenfalls im Vertrauen auf eine inspirierte Entscheidung, unseren Teil tun. Es ist ebenso wichtig, nicht zu überstürzt, sondern vielmehr angemessen auf Krankheiten zu reagieren. Natürlich sollten wir bei einem Bruch, gebrochenes Bein, gebrochener Arm ins Krankenhaus gehen, um uns eine Reparaturoperation zu unterziehen, damit Folgeschäden vermieden werden. Auch wenn eine Krankheit durch Nichtbeachtung gefährlicher werden kann, dann sollten wir handeln. Aber für uns Christen gibt es eine deutliche Reihenfolge, was wir zu tun haben. Bevor wir unseren Ärzte oder andere Ratgeber wenden, steht zuerst Gott und die von ihm angewiesenen Schritte. Wir müssen zuerst zu Gott um Heilung beten. Und das müssen wir auch tun, bevor wir uns in die Hände eines Arztes begeben oder bevor wir im Internet nach Symptomen googeln. Und das gilt auch und besonders für die kleinen Dinge, die man vielleicht wie selbstverständlich gelernt hat zu ertragen. Denn auch diese Kraft, mit der wir diese ganzen Dinge in unserem Leben bereits ertragen haben, die kam immer von Gott, die kommt von Gott und die wird immer nur von Gott kommen. Also scheuen wir uns nicht. Kein Leid ist zu gering, dass es nicht vor Gott getragen werden könnte. Nur manchmal ist die Krankheit oder das Leiden von schwereren Auswirkungen. Dafür bietet Gott uns noch mehr. Dann sollten wir als die nächste Eskalationsstufe uns an die Predigerschaft wenden und bitten, uns einzusalben oder ein Einsalbungstüchlein zuzusenden, wenn wir zu weit weg wohnen oder wenn wir nicht mobil sind. Zur Einsalbung muss man natürlich Folgendes sagen. Es geht weder um das Tüchlein noch um das Öl. Es ist der Glaube, aus dem die Heilung kommt. Und es ist Gott, der die Quelle der Heilung ist. Aber er erwartet von uns diese Vorgehensweise. Diese Vorgehensweise ist symbolisch, die ist vorgeschrieben. Wir müssen sie befolgen. Und so beweisen wir unseren Glauben. Und schließlich können wir, natürlich kommuniziert durch die Predigerschaft, eine Gebetsbitte an die Gemeinde weiterleiten lassen, im festen Vertrauen, dass Fürbitte ein machtvolles Werkzeug ist. Und dazu mal ein Zitat von einem Nobelpreisträger im Bereich Medizin, Alexis Carrel, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ein Mann der Wissenschaft, der sagt, das Gebet ist die Kraft, die so real ist wie die Erdanziehung. Als Arzt habe ich gesehen, wie Männer, nachdem alle Therapien fehlgeschlagen waren, durch die heitere Anstrengung des Gebets aus Krankheit und Melancholie befreit wurden. Nur im Gebet erreichen wir die vollständige und harmonische Vereinigung von Körper, Geist und Seele, die dem gebrechlichen menschlichen Schilf seine unerschütterliche Kraft verleiht. Deutliche Worte. Wenn wir uns hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen unsicher sind, dann ist es ratsam, die Predigerschaft hinzuzuziehen, um Rat zu erhalten. Wenn ein Arzt eine risikoreiche Behandlung vorschlägt, dann lohnt es sich, nach Alternativen zu suchen. All das natürlich unter Gebet und gegebenenfalls Fasten, um sich der Hilfe Gottes und seiner Führung zu versichern. Und scheuen wir nicht uns aus falschen Gründen pauschal vor Ärzten und besonders nicht aus religiösen falschen Gründen. Bedenken wir, dass der Evangelist Lukas ein praktizierender Arzt war. Schlagen Sie auf Kolosser 4. Kolosser 4. Direkt nach Epheser. Nee, direkt nach Philippa. Und Vers 14. Hier steht im Brief an die Kolosser, diesmal aus der Mengebibel: Es grüßt euch unser geliebter Arzt Lukas. Aus dieser Stelle können wir annehmen, dass Lukas auch den Gemeindemitgliedern in Kolossee medizinischen Beistand leistete. Und bedenken wir auch die Worte Christi in Matthäus 9, 12. Schlagen Sie auf Matthäus 9, Vers 12, diesmal aus der Mengebibel. Matthäus 9, Vers 12, wo wir lesen: Als Jesus es hörte, sagte er, die Gesunden haben keinen Arzt nötig, wohl aber die Kranken. Gott würde diese Allegorie nicht so sagen, wenn wir mit dieser Allegorie nicht etwas anfangen könnten. Dass bei der Suche nach Heilung der Glaube an Gottes Beistand mit der zuversichtlichen Konsultation eines Arztes in Hand gehen muss, sofern wir einen Arzt brauchen, lesen wir auch in 2. Chronik 16, die Verse 12 bis 13. Brauchen Sie nicht aufschlagen, können Sie nachher durchlesen, beziehungsweise ich lese es jetzt da. Hier steht: Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft und seine Krankheit nahm sehr zu. Und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und so legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Herrschaft. Asa kannte Gott, er hätte Gott suchen können. Aber er suchte nicht dessen Hilfe, sondern ging stattdessen zu den Ärzten, ohne Gott mit einzubeziehen. Und wir lesen, dass er 2 Jahre lang an dieser Krankheit litt und die Ärzte ihn nicht vor dem Tod retten konnten. Fassen wir also auch das Thema Heilung zusammen. Die Inanspruchnahme von Ärzten und Medikamenten wirft auch gewissens- und ethische Fragen auf. Wie weit man in Bezug auf Ärzte, Medikamente und Operationen gehen will, muss eine individuelle Entscheidung sein. Wenn jemand der Meinung ist, er solle sich keine Operation oder Organtransplantation oder Blutspende unterziehen oder ein bestimmtes Medikament nicht einnehmen, dann ist das seine Entscheidung, aber diese Entscheidung muss unter dem Ratschluss Gottes geschehen. Wenn dann noch bekannt wird, dass zum Beispiel die zu transplantierenden Zellen aus abgetriebenen Föten gewonnen wurden, dann stellt sich natürlich die ethische Frage. Diese Entscheidung müssen wir treffen. Was wir tun können, um gesund zu bleiben oder eine schlechte oder mangelhafte Gesundheit zu korrigieren, ist, dass Gott von uns erwartet, dass wir in unserem Leben gesunde Entscheidungen treffen. Sowohl in Bezug auf das, was wir essen, als auch in Bezug darauf, wie wir unser Leben führen. Schlechte Ernährung ist eine der Hauptursachen für viele Krankheiten. Gott hat uns Speisegesetze gegeben, damit wir ein gesundes und qualitativ hochwertiges Leben führen können. Er hat dafür gesorgt, dass die Bibel Grundsätze für ein gesundes Leben erhält. Er hat unserem Körper eine Selbstheilungsfunktion eingebaut. Ein Schnitt heilt, Wundheilung, manchmal sagt die Zeit heilt alle Wunden, vielleicht nicht alle, aber doch einige. Wenn wir seine Anweisungen lesen, dann können wir erkennen, dass etwas Wein, etwas Salz und etwas reines Fleisch für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Natürlich auch da Sache der Dosis. Aber natürlich gilt auch innerhalb dessen, was als reine Speisen festgelegt ist, ein maßvoller und vernünftiger Ansatz. Auch hier gilt, dass wir uns nicht in extreme Haltungen verstricken sollten. Sicherlich kann man mal zeitweise eine radikale Diät machen oder viele Speisen aus seinem Speiseplan streichen, um zu überprüfen, ob es einem zuträglich ist. Aber das darf nicht zum Götzen werden. Und vor allem sollen wir Geschwister dadurch nicht verunsichern, indem wir ihnen darüber Vorschriften machen. Es kann alles bei einem Austausch bleiben. Jeder ist ein Individuum. Und was für die eine Person die richtige Ernährung sein mag oder die richtige Diät sein mag, das muss noch lange nicht für jemand anderen sein. An dieser Stelle möchte ich Ihnen die sehr ausgewogene Kurzpredigt von Mario Danisch empfehlen mit dem Titel Energie für Körper, Geist und Wohlbefinden. Und ein passendes Zitat, diesmal von Hippokrates von Kos: Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein. Nun, Gott erwartet von uns, dass wir in unserem physischen Leben bestimmte Dinge tun, um nicht krank zu werden. Wenn wir dennoch erkranken, dann bitten wir Gott um Hilfe und Erkenntnis. In Paulus Fall hat Gott deutlich gemacht, dass die Krankheit nicht geheilt werden würde und welchen göttlichen Zweck sie hatte. Daher ist auch das Gebet um Erkenntnis sehr wichtig, denn man muss eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung, was man tun wird, man muss sozusagen eine Risiko-Nutzen-Analyse erstellen. Wenn wir krank werden, dann erwartet Gott von uns, dass wir das tun, was wir können, um zu unserer Genesung beizutragen. Wenn eine Heilung vorgesehen ist, dann wird Gott nicht etwa das für uns tun, was wir selbst tun könnten. Das gilt sowohl für körperliche als auch für geistliche Dinge. Gott hat uns nicht umsonst unseren Verstand gegeben. Er erwartet von uns, dass wir auch dementsprechend denken und handeln. Wir sollen tun, was wir vernünftigerweise tun könnten, um uns selbst zu helfen. In physischer Hinsicht ist es wichtig, auf sich zu achten und sein Leben mit einer Wertschätzung gegenüber sich selbst zu führen. Das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Maßstab zur Liebe, die wir dem Nächsten entgegenbringen sollen, ist der Maßstab, der ist die Liebe, die wir für uns selbst haben. Und diese Selbstliebe, die muss natürlich daraus erwachsen, dass wir erkennen, wie sehr Gott uns liebt. Nicht aus Egozentrik oder anderen niederen Beweggründen. Das bedeutet, dass man für ausreichend Schlaf sorgen sollte. Dass man Ruhepausen im Alltag und eine Abwechslung zum Ausgleich für die Arbeit, die man leistet. Work hard, play hard. Auch sollte man auf seinen Körper hören und eine möglichst hochqualitative und natürlich reine Ernährung gewährleisten. Und ein entsprechendes Maß an körperlicher Ertüchtigung sollte ebenfalls angestrebt werden, natürlich auch wiederum, ohne dass man in Extreme verfällt. Der von mir sehr geschätzte Jim Rohn hat einmal gesagt: Kümmere dich um deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. In geistlicher Hinsicht ist es notwendig, sich Gott zu nahen, nach Kräften gehorsam zu sein, seine Sünden zu überwinden und das eigene Leben auf den vier Säulen zu errichten, die wiederum auf dem Fels ruhen müssen, der Christus ist. In Sprüche 3, Verse 7 bis 8 lesen wir in der Mengebibel, wenn Sie aufschlagen, nach dem Psalm, Sprüche 3, Verse 7 bis 8, aus der Mengebibel: Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und halte dich fern vom Bösen. Das wird Arznei für deinen Leib sein und Labsal für deine Glieder. Und ein paar Kapitel weiter und Sprüche 4, Vers 20 bis 22 steht, Sprüche 4, 20 bis 22: Mein Sohn, merke auf meine Worte, leihe meinen Reden dein Ohr, lass sie deinen Augen nie entschwinden, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn Leben sind sie für jeden, der sie erfasst, und heilsame Arznei für den gesamten Leib. Was ist noch wichtig für unsere Gesundheit? Natürlich unser Umgang miteinander. Harsche Worte können verletzen. Tröstende Worte können die Heilung unterstützen. Wir bleiben im Buch der Sprüche und gehen in Kapitel 15. Sprüche 15, Vers 4. Diesmal aus der Hoffnung für alle. Sprüche 15, Vers 4. Ein freundliches Wort heilt und belebt, aber eine böse Zunge raubt jeden Mut. Und im Gegensatz dazu, Sprüche 16 bis 24. Freundliche Worte sind wie eine Honigwabe. Süß für den Gaumen, heilsam für den Leib. Der Grieche Euripides sagte: Kein besseres Heilmittel gibt es im Leid als eines edlen Freundes Zuspruch. Und ich denke, das kann jeder von uns bestätigen. Also verzagen wir nicht, wenn wir krank sind. Denn wir wissen, dass alles zu unserem Besten ist. Das haben wir alle schon gelesen. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und mir ist klar, dass das im Ernstfall leichter gesagt ist als getan. Geht mir ganz genauso im Ernstfall. Aber es ist eben auch die absolute Wahrheit. Und welchen besseren Handlung kann man tun, als der absoluten Wahrheit zu folgen? Wenn wir also entmutigt und geistig geschwächt sind, dann versichern wir uns der geistigen Nahrung, die Gott für uns bereitstellt. Und zwar in seinem Wort, der Bibel, um uns geistig zu stärken. Schlagen wir auf Matthäus 4, Vers 4. Matthäus 4, Vers 4, das ist die Adaption der Ernährung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Wenn wir also Gottes Wort erforschen, wenn wir es studieren, dann werden wir mehr und mehr erkennen, wie sehr Gott uns liebt. Und wir werden daraufhin Gott mehr und mehr selbst lieben. Und wenn wir Gott wirklich lieben, dann werden wir eine so enge Beziehung zu ihm entwickelt haben, dass wir die Tatsache verstehen und akzeptieren werden, dass Gott möglicherweise auf unsere Bittung um Heilung mit den Worten "noch nicht, mein geliebtes Kind" antworten könnte. Welche Prüfungen oder Krankheiten wir auch immer in unserem Leben zu bewältigen haben. Wir sollten uns ausnahmslos immer dem Willen Gottes unterordnen und ihm die Ehre, das Lob und den Dank für alles geben, was er für uns tut. Gott hat uns geschaffen und er weiß, was das Beste für uns ist. Als zum Beispiel Hiob von einer Krankheit geplagt wurde, dankte er Gott dafür, denn er wusste, dass es Gott nicht zugelassen hätte, wenn es nicht einen Grund dafür gegeben hätte. Hiob verstand diesen Zweck auch lange Zeit nicht. Und auch wir sind vielleicht derzeit nicht in der Lage, Gottes Absicht während einer bestimmten Krankheit, einer Leidensperiode überhaupt klar zu erfassen. Aber Gott weiß es. Und das sollte und muss einem manchmal genügen. Wenn alles in Gottes Plan für die gesamte Menschheit vollendet ist, dann werden Krankheit und Tod der Vergangenheit angehören. Lasst uns also immer mit dieser Hoffnung auf eine bessere Zukunft vor Augen haben, wenn wir durch Prüfungen und Krankheiten gehen. Denn die Zeit wird kommen, in der das alles vorbei ist. Schlagen wir die letzte Bibelstelle auf, auch im letzten Buch der Bibel, Offenbarung 21. Kennen wir alle, eine meiner Lieblingsstellen, Offenbarung 21, Verse 3 bis 4. Diesmal aus der Hoffnung für alle, wo wir lesen: Eine gewaltige Stimme höre ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen, man könnte sagen keine Krankheiten. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Heilung wird kommen.